Globale Politik hörbar. Ein Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Er war der Architekt der Ostpolitik von Willy Brandt. Und Egon Bahr ist bis heute ein Experte und Ratgeber für Außenpolitik. In seinem Impulsvortrag auf der Tiergartenkonferenz 2013 der Friedrich-Ebert-Stiftung thematisiert er die Rolle Deutschlands als Stabilitätsfaktor in Europa und stellt die Frage nach einer globalen außenpolitischen Strategie. Hören Sie jetzt den Impulsvortrag von Egon Bahr.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Vorsitzender, ich bedanke mich sehr für die freundlichen Worte der Einführung und bin dankbar, hier in der vorgeschriebenen Kürze, an die ich mich versuche zu halten, zu Ihnen zu sprechen. Die beiden wichtigsten Länder für Deutschland sind die USA und Russland. Das war so im Kalten Krieg, als beide Mächte im alleinigen Besitz einer zweitschlagfähigen Interkontinentalraketenwaffe waren und einen Atomschirm zwischen ihnen und Europa aufgerichtet haben. Sie sind mit großem Verantwortungsgefühl damit umgegangen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Sie wollten keinen Krieg. Ich bin sicher, das gilt noch immer. Diese labile Situation hat die Kuba-Krise überstanden, die deutsche Einheit, das Ende der Sowjetunion, des Warschauer Vertrages und die Bildung der drei baltischen Staaten. Das gemeinsame Interesse hat gereicht, um die Mittelstrecken und fast alle Kurzstreckenraketen wegzuschaffen, die beide Seiten aufgestellt hatten, und das größte Reduktionsabkommen der Geschichte für konventionelle Waffen, an die sich auch alle Nachfolgestaaten gehalten haben, weil es auch ihren Interessen entsprach und entspricht. Im Ergebnis ist Europa militärisch schwach, stabil, friedlich und nicht selbstständig kriegsführungsfähig, unterstützt durch eine Integration wirtschaftlicher gegenseitiger Abhängigkeiten in der Europäischen Union. Das Ziel der Sieger ist erreicht. Militärisch kann keine Gefahr mehr von Deutschland ausgehen. Mit dieser friedlichen Stabilität in ihrem Rücken könnten die beiden Großen, immer noch die einzigen Mächte mit der erwähnten Zweitschlagsfähigkeit, sich der hochgerüsteten Region in Asien zuwenden. Das ist politisch nicht nur logisch, sondern richtig. Europa ist global in den Windschatten geraten. Die Schönheitsfehler in dieser Idylle ist das ehemalige Jugoslawien mit dem Kosovo, das uns hier nicht beschäftigen muss. Die wirkliche Gefahr besteht in einer modernisierten Hinterlassenschaft des Kalten Krieges, dem Projekt der Raketenabwehr. Auch das ist natürlich nur durch die alten, sehr veränderten Mächte in Washington und Moskau zu lösen. Wenn Sie das Problem im traditionellen Geist der Zusammenarbeit regeln, ist alles in Ordnung. Jede Regelung, die Sie vereinbaren, wäre willkommen. Misslingt das, gäbe es einen Rückfall in den Geist der Konfrontation. Der würde mindestens eine konventionelle Rüstungsspirale auslösen. Politisch stünden dabei Polen auf der einen und Deutschland auf der anderen Seite. Das könnte zum praktischen Ende der deutschen Ost- und Entspannungspolitik werden, die unserem Kontinent so viel neue Perspektiven beschert hat. Ich will die Konsequenzen, die nicht auf Polen und Deutschland beschränkt bleiben würden, nicht ausmalen, sondern nur deutlich machen: Russland und die USA sind die beiden wichtigsten Partner für Deutschland und Europa geblieben. Der Komplex der Sicherheit darf die NATO nicht vergessen. Diese Organisation bedeutet Sicherheit für Deutschland und Sicherheit vor Deutschland. Allen Nachbarn, sogar Russland, garantiert sie, dass die Deutschen nicht wieder verrückt spielen können, was realiter nicht zu befürchten ist. Mit der NATO verfügt Amerika über ein Instrument in multilateralem Gewand, das ohne oder gegen Amerika nicht handlungsfähig ist. Mit ihrer neuen Strategie hat die NATO das leidige Thema ihrer Ausweitung beerdigt und kann sich global engagieren. Auch das wird sie bestimmt nicht ohne oder gegen Amerika tun. Welchen Platz findet Europa in diesem Panorama? Es zeigt die größte Erfolgsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn es nur sie gäbe, könnten ihre Mitglieder ihre Armeen abschaffen. Sie sind nicht mehr kriegsführungsfähig gegeneinander. Insofern ist ein Traum vieler Generationen Wirklichkeit geworden. Konsequent und logisch und geschichtlich richtig hat die Europäische Union beschlossen, außen- und sicherheitspolitisch mit einer Stimme zu sprechen. Wann denn damit gerechnet werden müsse, hat mich der sowjetische Außenminister Gromyko besorgt vor nun 63 Jahren gefragt. Seine Nachfolger fragen nicht mehr danach. Ich kenne auch sonst keinen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten, der eine ernsthafte Prognose wagt, obwohl der Ost-West-Konflikt überwunden ist, seit mehr als 20 Jahren. Das Ziel der globalen Handlungsfähigkeit eines europäischen Pols in der interpolaren Welt wird offenbar nicht mehr ernst genommen. Schonend wird darüber international nur hinter verschlossenen Türen gelächelt, wenn überhaupt. Denn beeindruckend ist die Konstruktion nicht, einen europäischen diplomatischen Dienst für Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Diese Lage ist für Amerika angenehm und bequem, solange die Special Relationship zu Washington die vitale Priorität in London bleibt, kann man am Potomac sicher sein, dass an der Themse keine Entscheidung dagegen fällt. Mit anderen Worten, solange keine unmittelbare Bindung Englands an den Kontinent erfolgt, genießt Amerika die Vorzugsposition, mit vielen europäischen Ländern einfacher zu verhandeln, als mit einem geschlossenen Europa, das England einschließt. Wir verdanken de Gaulle die Definition vom Europa der Vaterländer. Brandt sah die Schicksalsgemeinschaft der Nation für die überschaubare Zukunft dem europäischen Zusammenschluss gleichgeordnet und nicht einfach untergeordnet. Für die Überlegungen zu einer europäischen Armee verhilft das zu der Einsicht, dass Frankreich und Britannien durchaus in der Sonderstellung bleiben können, die einzigen beiden europäischen Staaten mit einer Atomwaffe zu sein, während sie in einer rein konventionellen europäischen Armee in der Form beteiligt sein können, die sie aus unterschiedlichen Interessen für die Bindung an den Kontinent für richtig halten. Aus meiner Analyse folgert: Erstens, es kann nur im Interesse Europas liegen, das Mutterland der Demokratie und das skandinavische Element einzubeziehen, wie das Willy Brandt in der ersten europäischen außenpolitischen Aktion seiner Kanzlerschaft mit Pompidou 1969 in Den Haag gemacht hat, als sie das Licht für den Beitritt Großbritanniens auf grün gestellt haben. Zweitens, Europa kann nur global handlungsfähig werden, wenn England seine mit bewundernswertem Geschick seit 1969 von den Tory- und den Labour-Regierungen verfolgte Politik aufgibt, seine Doppelrolle als Mitglied und Nutznießer, Gegenspieler und Kontrolleur zu beenden. Drittens, sofern das nicht geschieht, wird Europa kein globaler Mitspieler werden. Das könnte sich nur verändern, wenn die Staaten der Eurozone sich entschließen, ihre seit Jahrzehnten beschlossenen Ziele auch ohne England aktiv zu verfolgen. Viertens, in beiden Fällen wird es ein politisches Element der Emanzipation von Amerika bedeuten, ohne die historischen, wirtschaftlichen und Wertähnlichkeiten zu behindern. Meine Synthese also, eine globale Strategie für Deutschland existiert nicht. Sie wird nicht einmal diskutiert. Deutschland allein ist zu schwach dazu. Die deutschen Interessen verlangen, sie als unentbehrlichen Teil der Gruppe der Euro-Länder zu erarbeiten und dann gemeinsam zu verfolgen. Das ist fast als Bringschuld Deutschlands zu bezeichnen, um einen europäischen Pol in der interglobalen Welt zu erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.